Wirtschaftliche Vereinigung Zucker präsentiert den Zucker-Podcast. Ein Podcast zu den aktuellen Themen der Landwirtschaft, Ernährungs- und Zuckerwirtschaft.
150 Minuten ausdauerorientierte Bewegung. Das zumindest empfiehlt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Erwachsenen in ihren nationalen Empfehlungen für Bewegung. Kinder sollten sich je nach Alter täglich mindestens bis zu 3 Stunden bewegen. Und das Thema diskutieren wir heute mit Dr. Christina Niermann, Sportwissenschaftlerin. Frau Dr. Niermann hat eine eindrucksvolle Liste von Forschungsprojekten vorzuweisen, die sich damit beschäftigen, warum wir essen, was wir essen und wie das Bewegungsverhalten von Individuen beeinflusst werden kann. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Außerdem begrüße ich Mirko Eichner, er ist Geschäftsführer der Plattform Ernährung und Bewegung, auch bekannt unter dem Kürzel PEP. Und Herr Eichner ist Soziologe und Politologe und seit 2006 bei PEP. Die Plattform hat sich der Gesundheitsförderung, insbesondere im Bereich Übergewichtsprävention für Kinder und Jugendliche, verpflichtet und setzt sich für einen gesunden Lebensstil mit ausgewogener Ernährung und mehr Bewegung ein. Und dafür arbeitet PEP mit Akteuren aus Wissenschaft, öffentlicher Hand, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Akteuren des Gesundheitswesens zusammen. Was man vielleicht sagen muss, und deswegen wird man sich hier gleich auch ein bisschen duzen, Frau Dr. Niermann und Herr Eichner kennen sich bereits zum Beispiel aus der Zusammenarbeit im Projekt Familie Plus, das Kinder und ihre Familien gleichermaßen erreichen will, um mehr Bewegung und ausgewogene Ernährung zu fördern. Frau Dr. Niermann, ich würde gerne mit Ihnen anfangen. OECD und WHO haben festgestellt, dass sich jeder dritte EU-Bürger oder jede dritte EU-Bürgerin nicht genug bewegt. Wie steht es denn da eigentlich um die Menschen in Deutschland?
Eigentlich genau dasselbe kann man für Deutschland sagen. Also auch hier bewegen sich leider viel zu viele, zu wenig. Da gibt es dann so ein bisschen Unterschiede. Das variiert mit dem Alter und auch mit dem Geschlecht. Also beispielsweise je älter die Menschen werden, desto weniger erreichen dann auch diese Bewegungsempfehlungen. Oder auch durch alle Altersgruppen hinweg ist es tatsächlich so, dass Frauen immer so ein bisschen, ich sag mal, schlechter dastehen, in Anführungszeichen, was das Erreichen dieser Bewegungsempfehlungen angeht. Und dasselbe ist im Grunde auch bei Kindern und Jugendlichen zu sehen. Also die Bewegungsempfehlungen sind natürlich auch andere, aber der Anteil ist nochmal deutlich höher an Kindern und Jugendlichen, die das nicht erreichen, diese 60 Minuten am Tag. Und auch hier haben wir einen Unterschied, was die Altersklassen angeht. Also ein deutlich geringerer Anteil der Jugendlichen erreicht die Empfehlungen. Und hier auch wieder insbesondere die Mädchen oder die weiblichen Jugendlichen, die ja die größte Problematik in Bezug auf das Bewegungsverhalten oder eben das Erreichen dieser Empfehlungen haben.
Und wir haben so einen klaren Bruch zwischen den Institutionen. Das heißt, wenn die Kinder eingeschult werden, da hat man sozusagen einen deutlichen Anstieg des sitzenden Lebensstils und der abnehmenden Bewegung. Das ist ganz klar. Deswegen sprechen da auch einige Pädagogen von der Einstuhlung statt von der Einschulung. Das finde ich immer so ganz markant, dass da sozusagen die Sitzen zunimmt und die Bewegung zurückgeht. Dass das sozusagen die erste Hürde ist, über die die Kinder gehen, um in unsere wenig bewegte Gesellschaft quasi einzusteigen.
Kann man das festmachen? Warum sind wir so schlecht bei Ernährung und Bewegung? Was sagen Ihre Erkenntnisse dazu?
Ernährung und Bewegung, gesunder Lebensstil, das sind halt Lebensstilfragen. Das heißt, es zieht sich sozusagen durch den ganzen Tag. Ich treffe jeden Tag sozusagen, was mein Lebensstil anbelangt, zahlreiche Entscheidungen, was ich esse, wie ich mich bewege oder auch nicht. Das machen Kinder ja intuitiv. Wenn man erwachsener wird, wird es sozusagen sehr bewusster. Und vielleicht als plastisches Beispiel finde ich immer ganz gut, es gibt sozusagen andere Präventionsbereiche, Zahngesundheit oder Anschlagpflicht im Auto. Da gibt es sozusagen genau eine Verhaltensregel, die halte ich ein oder nicht. Das ist sozusagen bei der Bewegung und der Ernährung natürlich ganz anders, weil es sozusagen zahlreiche Entscheidungen sind jeden Tag. Es ist sehr viel komplexer, da einzuwirken und auch, sag mal, die Wirksamkeit von Interventionsmaßnahmen nachzuweisen. Ne? Hier unterscheiden wir auch in der Prävention zwischen Verhältnis- und Verhaltensprävention. Und es ist relativ deutlich in den letzten Jahrzehnten geworden, dass reine Verhaltensprävention, das heißt, ich appelliere an Menschen doch bitte einen Apfel zu essen oder sich mehr zu bewegen, allein nicht effektiv ist, sondern wir müssen auch die Verhältnisse verändern. Und das sozusagen die WHO sagt, da make the healthier choice, the easier choice. Also sozusagen immer das, was sozusagen gesundheitsfördernd ist, einfacher zu machen. Ganz, wenn man es sozusagen Nudging nennt sich das auch. Wenn ich eine Betriebskantine aufbaue, ist ein Beispiel, dass ich die Currywurst weiterhin anbiete, aber sie ist erst ganz am Ende des Buffets und ganz klein und nicht ausgewiesen und ich muss erst am Salat vorbei. Das ist also ein Beispiel, wie so Nudging-Systeme funktionieren. Und das sind eigentlich Dinge, wie wir an Prävention jetzt rangehen und versuchen, diese Dinge zu verknüpfen und nicht rein appellativ zu arbeiten und zu sagen, ihr müsstet mal und am besten noch den Zeigefinger schwingen. Das ist nicht das, was am Ende was bringt, weil wir gar nicht in der Lage sind, Gewohnheiten einfach zu verändern und dauernd sozusagen diese furchtbar wichtigen Entscheidungen zu treffen. Also als Erwachsene nicht und Kinder schon gar nicht, ne?
Wir sind ja trotzdem, und das war ja auch der Eingang unseres Gesprächs, in einer Phase von Bewegungsarmut durch alle Altersschichten. Ich gehe mal davon aus, es bringt nichts drauf zu schreiben, nach diesem Schnitzel bitte eine Stunde joggen gehen.
Das bringt mit Sicherheit zumindest nicht für alle was. Sicherlich für den einen oder anderen kann das schon was bringen. Also das ist auch sehr, sehr unterschiedlich von Person zu Person. Aber das bringt sicherlich nicht per se was. Zumal zum Beispiel eine halbe Stunde joggen gehen auch für viele Menschen was extrem Unrealistisches ist, sage ich mal. Und nochmal kurz zurück zu dieser Entscheidung. Die ist schon ein Stück weit unbewusst. Die entsteht ja daraus, dass man merkt, oh, das hat mir so gut geschmeckt. Und das ist ja nichts, worüber man nachdenkt, sondern es ist etwas, was relativ automatisch passiert und zu dieser Entscheidung führt, nochmal was nachzuholen. Und entscheidend wäre jetzt ja, sich dagegen zu entscheiden, das zu machen und stattdessen vielleicht einen Salat nachzuholen.
Sind das denn bei der Bewegung die gleichen Mechanismen oder einmal komplett konträr?
Das ist eigentlich vergleichbar. Also vielleicht ein schönes Beispiel, man kommt abends von der Arbeit nach Hause und hat den Impuls, ganz dringend sich auf die Couch zu setzen und den Fernseher anzumachen. Auch diesen Impuls muss ich also mit einem kontrollierten Prozess, mit einem Aufwand unterdrücken, indem ich nämlich sage, nein, ich setze mich jetzt nicht auf die Couch. Zwar ist das echt für mich jetzt gerade total attraktiv, weil ich mich danach fühle, aber ich hole mir jetzt meine Sportschuhe aus dem Schrank und gehe zumindest irgendwie eine halbe Stunde spazieren. Also es ist im Grunde ähnlich.
Warum ist denn überhaupt Bewegung so wichtig für unsere Gesundheit? Was leistet die für uns, mit uns?
Da ist eine ganze Bandbreite an positiven Effekten nachgewiesen worden in der Wissenschaft. Also es hat viele körperliche Auswirkungen, wie zum Beispiel ist gut gezeigt worden, dass es halt positiv auf Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Diabetes Typ 2 auch präventiv wirken kann oder gegen die Entstehung von Krebserkrankungen sein kann. Es wurden Effekte gezeigt in Bezug auf Demenz beispielsweise, in Bezug auf psychische Erkrankungen, aber auch allgemein, also die psychische Gesundheit wirkt Bewegung positiv. Es wurden Effekte gezeigt, was die soziale Gesundheit angeht. Also eine ganze Bandbreite, die wirklich gut wissenschaftlich belegt ist, ohne jetzt genau in die Tiefe gehen zu wollen oder auch zu können. Ich bin keine Physiologin, die genau die Mechanismen beschreiben kann, aber das ist quasi so, dass die Wissenschaft das durch die Bank weg gut zeigen kann, dass Bewegung auf ganz viele Gesundheitsindikatoren oder Dinge, die mit Gesundheit zu tun haben, positiv wirkt.
Ich glaube, es gibt kein Medikament, was so generell auf so viele Risikofaktoren wirkt und quasi nichts kostet. Das ist sozusagen, der Zusammenhang ist da wirklich enorm. Ich wollte nur noch auf den einen Punkt hinweisen, dass das für Kinder sozusagen noch viel stärker gilt, ne? Dass die psychische, physische und soziale Entwicklung ganz stark mit Bewegung verknüpft ist. Also Kinder können ohne Bewegung nicht lernen und sich entwickeln. Das ist fast nicht denkbar. Also da ist es noch viel dramatischer als bei Erwachsenen. Oder auch viel mehr Potenzial. Man kann es ja auch sozusagen positiv formulieren, ne? Das ist das, wo wir immer dran appellieren, einfach zu zeigen, was bringt es alles? Ich habe das beste Medikament, ist jetzt der falsche Ausdruck, das beste Mittel neben Krebs, gegen Krebs, ist auch sich zu bewegen. Ne?
Ist Bewegung gleich Bewegung? Also der Gang zum Briefkasten, die Gassi-Runde mit Bello genauso wertvoll wie die Jogging-Runde oder eine Stunde Workout im Fitnessstudio?
Also es ist nicht das Gleiche, aber wir haben sozusagen jetzt als PEP uns viel beschäftigt, auch mit dem Thema sitzender Lebensstil, was jetzt wirklich ganz spannend ist, weil das ein eigenständiger Risikofaktor ist für ganz, ganz viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und so weiter. Und es ist natürlich verzahnt mit der Bewegung, aber es ist nicht das Gleiche. Und unterm Strich kann ich sagen, wenn ich 8 Stunden am Tag sitze und freitags abends für 3 Stunden ins Fitnessstudio gehe, dass ich die Sitzen nicht kompensiere. Und das ist sozusagen sehr wohl wichtig, ihr Sitzen zu unterbrechen, auf seine Sitzzeiten zu achten, schauen, dass ich Dinge im Stehen und bewegt erledige, was meiner Ansicht auch in der Schule zum Teil möglich ist, natürlich nicht durchgehend, dass sozusagen Dinge sind, die dazukommen und natürlich darüber hinaus noch die Bewegung, die sozusagen auch noch ein eigenständige Dinge hat. Aber das ist, glaube ich, gut zu wissen. Es gibt durchaus auch Leute, die viel Sport machen, aber zu viel sitzen und damit sozusagen auch Risiken oder gesundheitliche Risiken eingehen.
Wie kann man denn so ein Bewegungsverhalten lernen, sodass man ein Leben lang profitiert? Ich habe immer das Gefühl, Kinder springen rum, tun das auch gerne. Dann hast du gerade gesagt, kommt irgendwann die Phase der Einschulung. Also wo kommt der Lerneffekt, dass wir das Bewegungsverhalten anpassen müssen?
Also grundsätzlich kann man sagen, je früher ich Kinder Bewegung ermögliche, am Anfang ist es hart, ganz viel mit Ermöglichen auch zu tun, geht von Anfang bei Kindern insbesondere darum, den Möglichkeiten zu schaffen, ihren Bewegungsdrang zu entfalten, weil der ist bei Kindern einfach da und eine Bewegungsbegeisterung. Wenn man mal Kinder sieht, wie die in so einem Trampolinenland außer Rand und Band geraten, das zeigt einfach, sie brauchen einfach die Freiräume, um sich zu bewegen.
Vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück. Also ich glaube, es wird Kindern halt auch ein Stück weit abgewöhnt, tatsächlich dieses, was du vorhin geschildert hast, Mirko. Und die haben ja von sich aus einen sehr hohen Bewegungsdrang. Aber die Umwelt, aber auch das Umfeld arbeiten sehr intensiv daran, das so ein bisschen irgendwie runterzuschrauben. Also ob das nun die Schule ist oder auch innerhalb des Familienlebens, merkt man das vielleicht auch manchmal bei sich selber, dass man das manchmal nicht ertragen kann, wenn irgendwie die Kinder da immer um einen rumflippen oder und ist dann halt manchmal auch geneigt, ein Tablet in die Hand zu drücken und sagen, so, jetzt setze dich mal ruhig aufs Sofa und gib's mal ein bisschen Ruhe. Da kann sich, glaube ich, keiner von frei machen von diesem Trend. Also aber jetzt zur Familie, das ist tatsächlich ein Bereich, mit dem ich mich in meiner Forschung sehr viel beschäftige. Also die Familie hat natürlich einen unfassbar großen Einfluss auf das Aktivitätsverhalten oder das Bewegungsverhalten und wie sich das entwickelt. Und die Familie meine ich jetzt nicht nur die Eltern, sondern den gemeinsamen Familienalltag, wo ganz viel gemeinsam gelernt wird, Regeln ausgehandelt werden, wo man sich, ich sag mal, committet auf bestimmte Dinge. Ja, auch natürlich Modellverhalten spielt eine große Rolle, aber man muss auch immer bedenken, dass das nicht nur in die eine Richtung geht, sondern dass die Kinder ja auch was zurückspiegeln und die Eltern oftmals reaktiv handeln. Also das, man kann jetzt nicht sagen, die Eltern sind irgendwie schuld, das ist schon so ein ganz komplexes Gefüge. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Familie, der Familienalltag da einen ganz, ganz großen Einfluss hat, haben. Fängt schon zum Beispiel damit an, wie kommt mein Kind morgens in die Schule oder zum Kindergarten? Also wähle ich jetzt als Mutter oder als Eltern, sage ich, wir gehen zu Fuß, auch wenn es regnet, oder bin ich eher jemand, der sagt, oh nee, wir nehmen mal schnell das Auto. Das sind alles Dinge, die Kinder dann aufnehmen und lernen und auch für das ganze spätere Leben dann tatsächlich auch so beibehalten.
Wer muss denn dann da überhaupt aktiv werden? Die Eltern? Kriegen die jetzt den schwarzen Peter oder müssen die Schulen oder kann der Staat irgendwas machen? Wo setzt man da überhaupt sinnvoll an?
Also grundsätzlich würde ich sagen, gibt es keinen schwarzen Peter, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Als das, da sind wir als Plattform Ernährung und Bewegung auch so ein bisschen angetreten, sozusagen Akteure aus ganz verschiedenen Welten, die quasi Verantwortung für Kinder tragen oder den Lebensstil von Kindern, dass die zusammenwirken müssen. Und einfach, um es vielleicht mal plastisch zu machen, ich habe die Kommune, die die Lebenswelt von Kindern so gestaltet, dass sie sich eigenständig in ihrem Stadtteil bewegen können. Also wir sprechen auch von sogenannten Verinselung der Lebenswelten von Kindern, ne? Dass sie von einem Bewegungskontext in den anderen aber im Auto gefahren werden, sich nicht eigenständig bewegen, dadurch wenig Selbstwirksamkeit, wenig Bewegungserfahrung machen, was die räumliche Dimension angeht. Das ist ein so ein Beispiel. Dann muss sich natürlich die Schule auch verändern. Beispiel Sportunterricht. Also wenn man mal die mit, das weiß Christina sicher auch sehr viel besser, aber wenn man misst, wie viel Bewegungszeit tatsächlich der Sportunterricht hat, das muss man sich auch nochmal gut angucken. Die Kinder stehen teilweise in der Schlange, um zu sehen, wie ein bestimmter Bewegungsablauf funktioniert. Das ist auch wichtig, aber wenn unterm Strich 12 Minuten Bewegung nach 45 Minuten Sportstunde, das ist sicher auch zu wenig. Und so kann man sozusagen der Reihe nach durchgehen, wie man sozusagen die Bewegungswelten von Kindern bewegter gestalten kann. Und da auch gilt auch wieder, wir müssen die Verhältnisse verändern und das Verhalten natürlich einbeziehen, aber sozusagen einseitig den schwarzen Peter den Eltern zuschieben, das würde ich auf gar keinen Fall machen, weil wir auch da den sozialen Gradienten wieder haben. Das sieht in der Hochhaussiedlung, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, wo ich zu fünft wohne, natürlich ganz anders aus, als wenn ich ein Häuschen im Grün habe. Das sind sozusagen Faktoren oder eine Mutter habe, die mich zum Hockey fährt nachmittags. Das sind Dinge, die man berücksichtigen muss.
Genau, und auch das Verhalten der Eltern hat ja seinen Grund, sage ich mal. Auch das ist halt sehr fest verankert. Und auch die Entscheidung, morgens das Auto zu nehmen, um das Kind in den Kindergarten zu fahren, beruht ja möglicherweise darauf, dass ich dann ganz schnell irgendwie zur Arbeit muss oder dass halt kein sicherer oder vernünftiger Weg für mich vorhanden ist, um mit dem Kind zum Kindergarten zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren. Auch das sind ja keine Entscheidungen, die ich jetzt so ganz frei manchmal treffen kann, sondern das ist ja auch alles ja eingebettet in ganz viele andere Systeme.
Wenn wir es positiv betrachten, könnt ihr vielleicht anhand eurer Projekte mal veranschaulichen, wie man denn nun Kinder dazu bekommt, von früh an eine möglichst dauerhaft aktive Lebensweise sich anzugewöhnen.
Ja, das können wir gerne machen. Erstmal ist, glaube ich, wichtig, genau, dass wir immer schauen, dass wir die Verhalten und die Verhältnisebene sozusagen reinkriegen. Am besten fangen wir mit dem Familie Plus Programm an, was wir zusammen entwickeln. Vielleicht magst du das kurz vorstellen, Christina. Familie Plus ist ja auch ganz spannend, weil zwei Lebenswelten ja verbunden werden, das Elternhaus und die Grundschule.
Genau, also das war so die zugrunde liegende Idee, dass wir gedacht haben, wenn man wirklich Verhalten von Kindern verändern will, und das hatte so ein bisschen den Hintergrund, dass es um Übergewicht und Übergewichtsreduktion im Kindes- und Jugendalter ging, und da war es eben die grundlegende Idee, das kann natürlich nur gelingen, wenn das Kind in seinem Alltag, in allen Lebenswelten oder an allen Orten, wo es denn so seine Zeit verbringt, auch lernt, wie man dort sich gesundheitsförderlich verhält. Und deswegen hatten wir in diesem Projekt halt die Idee, diese beiden Lebenswelten, nennen wir das immer, Thema Schule, also da verbringen Kinder ja viel Zeit und Familie dann natürlich auch, dass wir in beiden Lebenswelten gleichzeitig aufeinander abgestimmte, ich nenne es jetzt mal Maßnahmen, umsetzen oder denen bestimmte Dinge mit an die Hand geben, die im Schulalltag und gleichzeitig im Familienalltag umgesetzt werden können. Dazu muss man aber auch sagen, ich würde jetzt auch gerne sagen, so und so und so muss man das machen und dann funktioniert das, aber wir stehen halt immer wieder vor dem Problem, dass es halt einfach sehr, sehr schwierig ist, da was zu verändern. An dieser Stelle vielleicht, Mirko, magst du noch ergänzen?
Ich würde vielleicht noch vorausschicken, dass wir natürlich viele Programme entwickelt haben, auch nachweisen können, dass die Erfolge haben, aber immer wieder vor der Situation stehen, dann haben wir sowas entwickelt, aber dass wir nicht in die Breite kommen. Im Grunde muss natürlich auch Strukturen diese Dinge aufnehmen, die positiv evaluiert sind. Und da gibt es wirklich ein Transferproblem. Da müssen wir uns sicher auch an die eigene Nase packen, aber nicht nur, sondern da müssten wir eigentlich alle viel enger zusammenarbeiten, Gesundheitssystem, politisches System und Schulsystem, wo die Kinder auftauchen.
Ich habe die Vermutung noch darüber hinaus, wir haben schlicht ein Aufmerksamkeitsproblem an der Stelle. Wir diskutieren gerade auch politisch in Deutschland sehr engagiert über Ernährungsstile, über Wege, wie Ernährung bewusster gestaltet werden kann. Aber über Bewegung als zweiter Teil der Waagschale wird eigentlich sehr, sehr wenig gesprochen. Kommt dir, Mirko, das Thema Bewegung manchmal einfach auch in der politischen und öffentlichen Debatte zu kurz?
Ja, würde ich sagen. Also wir beschäftigen uns seit lang damit, sozusagen uns beide Seiten der Energiebilanz anzuschauen. Und man muss wirklich sagen, dass ich glaube, bei der Ernährung sich das leichter externalisieren lässt. Also wir selbst, wir alle als Familienverbraucher, sonst was, sind, glaube ich, gerne unterwegs und sagen hier, die und die sind schuld, weil die machen uns dick mit ihrem Zeug, mit dem Essen in der Kantine oder wie auch immer. Das kann ich leichter externalisieren als das Bewegungsverhalten. Ne? Dass das irgendwie mit mir zu tun hat, ist irgendwie ein bisschen klarer. Da habe ich kein Akteur, den ich beschuldigen kann, beziehungsweise die Akteure werden nicht beschuldigt. Ne? Man könnte da durchaus auch die Automobilindustrie ins Visier nehmen oder ähnliches. Aber das passiert interessanterweise im Bewegungsbereich wenig.
Vielleicht ganz kurz ergänzend, also jetzt in meiner Wahrnehmung hat sich das zumindest kurzzeitig mal so ein bisschen vielleicht geändert, auch sehr aktuell mit der Beachtung der Politik in Bezug auf das Thema Bewegung, zum Beispiel mit diesem Bewegungsgipfel, den es gab im Dezember 22. Da gibt es eine Menge schöne Fotos von, es gibt eine Gipfelerklärung, es wurde auch sehr beworben, aber ja, es bleibt jetzt so ein bisschen abzuwarten, was jetzt passiert, und meine Befürchtung ist, dass nichts passieren wird, auch wenn es diese Gipfelerklärung gibt, wo ganz viele sehr schöne Ziele drin formuliert sind, wo man sich dann an der einen oder anderen Stelle fragt, ja, das klingt ja alles gut, aber was genau wird denn jetzt dann passieren? Was wird gemacht werden? Und ich glaube, tatsächlich nicht viel. Und auch an dieser Stelle möchte ich auch wieder eine Lanze für die Wissenschaft brechen. Es ist ja auch relativ erstaunlich, dass, also finde ich aus der Wissenschaft heraus jetzt, dass auf diesem Bewegungsgipfel die Wissenschaft, die Sportwissenschaft nicht wirklich vertreten war. Also die waren schon vor Ort, weil sie sich selber eingeladen haben, aber hatten auch zum Beispiel bei dieser Gipfelerklärung, also haben an die nicht beteiligt. Und was ich per se auch tatsächlich sehr schwierig finde, auch in der Kommunikation, kommen dann manchmal, ich habe so ein bisschen über Twitter verfolgt, so Schlagworte wie Sport macht Spaß und Sport für jeden und solche Dinge. Da denke ich immer, ja, manchen oder vielen macht es Spaß, aber es gibt sehr vielen Menschen, denen es einfach keinen Spaß macht. Und wenn man das so kommuniziert und bewirbt, stößt man genau diese Menschen vor den Kopf. Die fühlen sich nicht angesprochen davon. Das ist kein gutes Schlagwort, wie ich finde. Und das genau ist zum Beispiel was man aus der Wissenschaft heraus auch mitnehmen könnte, dass es nicht so einfach ist zu sagen, hier, Sport macht Spaß, jetzt macht das doch mal. Dann werdet ihr schon sehen, dass das Spaß macht. So ist es nämlich nicht.
Was wäre euer Wunsch? Die Frage geht an beide. Euer Wunsch, euer Appell an die Politik.
Ja, ich finde, dass wir schon einige Prinzipien hier genannt haben und sozusagen sich das zu Herzen zu nehmen, das wäre, glaube ich, wichtig. Das erste wäre für mich, dass man evidenzbasiert arbeitet, ne? Also auf der Grundlage dessen, was Christina Niermann und ihr Kollegen quasi an Ergebnis vorliegen, dass man das auch nutzt für Entscheidungen, dass man partizipativ arbeitet. Das heißt, dass man die Leute vor Ort mitnimmt und nicht denen irgendwelche Programme überstülpt, weil das sieht so an jedem Ort anders aus. Und dass man natürlich bedarfsorientiert arbeitet. Das heißt, was brauchen wir vor Ort, dass man es vorher eruiert und nicht mit der Gießkanne durch die Gegend läuft. Dann sozusagen dieses Motto, hatten wir mehrmals gesagt, Verhalten und Verhältnisse, beides angehen, beide Säulen. Das klingt jetzt so unpolitisch, aber den Spaß im Vordergrund. Ich muss Freude an der Bewegung entwickeln, um mich bewegen zu können, nicht den erhobenen Zeigefinger. Auch das immer noch präsent. Ich habe jetzt gerade vom politischen Akteur so ein Papier auf den Tisch gekriegt, wo wir da zum Thema Sitzen gearbeitet haben. Da stand immer nur richtig und falsch und so macht man es nicht und am besten morgens eine Viertelstunde Gymnastik vorm geöffneten Fenster. Wer macht das? Also ich glaube, damit kommen wir nicht weiter. Und dann finde ich nochmal ganz deutlich, das haben wir eben noch gar nicht gesagt, dass die Prävention und Gesundheitsförderung hinten raus jede Menge Geld spart. Also wenn wir auf die Mittel der Gesundheitsförderung im Gesundheitssystem achten, da werden, ich weiß nicht, 95-98% für Kuration und ausgegeben und für andere Dinge und Prävention ist wirklich nur ein kleiner Bestandteil. Und dieses Geld, das kann man inzwischen auch nachweisen und rechnen, was ich vorher in die Prävention stecke, das spare ich hinten raus. Wenn das Politik verinnerlicht, wäre das natürlich super. Das, unser Problem ist ein bisschen, dass wir immer nicht nachweisen können zu 100%, welcher Euro ist es denn, wo ich in der Prävention einsetze. Aber grundsätzlich, wenn die Menschen sich vernünftig ernähren und gut bewegen, wird unser Gesundheitssystem auf jeden Fall Kosten einsparen. Und das ist, denke ich, immer eine Tür, durch die auch Politik gehen kann, was wir uns deutlicher vor Augen führen müssen.
Genau, und ich möchte da jetzt vielleicht noch eben auch wieder aus meiner Position heraus, wäre mein Appell, die Wissenschaft integrieren und mehr integrieren, mehr versuchen sie mit einzubeziehen. Und man muss halt auch sagen, muss man auch als Wissenschaftler so ehrlich mit sich selber sein, dass wir halt viele Dinge auch nicht gut können. Wir können aus der Wissenschaft heraus nicht gut Dinge übersetzen für die Praxis. Ich glaube, das würde ganz viel bringen, wenn wir viel mehr von dem, was wir alles so erforscht haben, irgendwie durch jemanden oder etwas übersetzen lassen und das nutzbar machen.
Gleiche Frage nochmal, andere Zielgruppe. Was ist euer Appell an Verbraucherinnen und Verbraucher, wie sie mehr Bewegung in ihr Leben und vor allem auch das ihrer Kinder bringen können?
Ich würde sagen, immer niederschwellig, das heißt ganz klein anfangen zu gucken, ob man nicht den Fahrstuhl im Haus nicht benutzt, sondern die Treppen nimmt, dass man guckt, welche Wege macht man zu Fuß, dass man schaut, gibt es nicht doch einen Weg, wie wir mit dem Fahrrad zur Kita kommen oder zur Schule, auch wenn es vermeintlich gefährlich ist. Das sind Dinge, die ich ganz wichtig finde.
Da würde ich mich direkt anschließen. Du hast es vorhin auch schon so schön gesagt, dieser Zeigefinger, das bringt meiner Meinung nach auch überhaupt nichts. Da kommt ganz viel Widerstand und insofern würde ich jetzt auch nicht sagen, ich habe einen Appell. Ich würde so ein bisschen vielleicht auch die Last von den Menschen nehmen wollen und sagen wollen, also Änderungen von Verhalten funktioniert dann oder kann funktionieren, wenn ich mir überlege, was passt zu mir, was kann ich mir vorstellen, in meinem Alltag umzusetzen, kann ich mehr Wege zu Fuß zurücklegen, wenn Sport nichts für mich ist, also dass man ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen gutmütig ist mit sich, nicht zu streng und wirklich überlegt, was passt in meinen Lebensalltag, aber auf gar keinen Fall, wie gesagt, den erhobenen Zeigefinger, dass ich sagen würde, mach das, mach das, mach das, da wissen wir jetzt zwar aus der Wissenschaft raus, dass es tolle Effekte hat, aber wenn man es halt nicht in seinen Alltag unterbringt, dann bringt es halt einfach nichts.
Jetzt haben wir so viel über Ernährung und Bewegung gesprochen. Ich habe Hunger, ich gehe mir jetzt einen Salat holen und gönne mir danach auch noch gerne ein Stück Schoki oder ein Gummibärchen oder ähnliches. Aber ich habe verstanden, ich gehe. Soweit haben wir Konsens und ich sage ganz, ganz lieben Dank an euch beide für diese Diskussion. Dr. Christina Niermann und Mirko Eichner von PEP, danke, dass ihr dabei wart.
Ja, wir haben zu danken. Herzlichen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Danke. Tschüss.